Nun soll zum heutigen Welt-AIDS-Tag unter dem Motto »Anders als du denkst« wieder mehr über das Thema HIV und AIDS berichtet und aufgeklärt werden. Wie das aufgehen kann und muss, darüber möchte ich nun ins Gespräch kommen. Und zwar habe ich hier eingeladen ins Studio Martin Thiele von der AIDS-Hilfe Halle. Ich sage einen schönen guten Morgen, schön, dass du da bist.
Guten Morgen, hallo, ich freue mich auch da sein zu können.
Was ist denn vielleicht ja auch ganz aktuell, Stand 2,5 Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie, deine Wahrnehmung, wie viel AIDS noch ein Thema oder auch wieder ein Thema in der Gesellschaft ist?
Das ist immer eine relativ komplexe Frage. Also du hast ja eben den Clip von ACT UP gespielt. Das heißt, seitdem hat sich sehr viel getan. Mit HIV kann man ja heute sehr gut leben. Das heißt, unter Therapie hat man im Grunde genommen keine gesundheitlichen Einschränkungen mehr. Das heißt, da hat eine Normalisierung durchaus auch stattgefunden. Im gesellschaftlichen Bereich vielleicht nicht so viel. Da können wir ja gleich nochmal drüber reden. Also was so Diskriminierungserfahrungen angeht, machen Menschen mit HIV die nach wie vor. Das heißt, einerseits normalisiert sich der Umgang mit HIV und AIDS und das ist auch gut so, weil man damit gut leben kann heutzutage. Andererseits wäre es natürlich schön, wenn die Aufmerksamkeit größer wäre, denn wir haben ja nach wie vor einige Menschen, die sich mit HIV infizieren und wir haben auch in Deutschland nach wie vor AIDS-Fälle, denn viele der Infektionen werden ja auch noch im AIDS-Stadium, also ein Drittel wird in einem späten Stadium, 18%, das sagen die aktuellen RKI-Zahlen, werden im AIDS-Stadium noch gemacht. Das heißt, auch in so einem reichen Land wie Deutschland haben wir nach wie vor AIDS. Also ein Ende von AIDS ist auch hierzulande noch nicht ganz vorstellbar.
Und nun stehen wir ja 2,5 Jahre nach Ausbruch der Pandemie so nach wie vor mit Corona da. Und das ist nun eine Zeit gewesen, in der andere Infektionskrankheiten eher in den Hintergrund gerückt sind, wenn es um Berichterstattung, Wahrnehmung geht und dann vielleicht auch Präventionsmaßnahmen oder auch Bewusstsein auch bei einem selbst. Und das haben wir auch schon mal mit dir vor einiger Zeit besprochen. Damit hast du dich auch auseinandergesetzt, was auch Corona bedeutet für zum Beispiel Präventionsmaßnahmen in Bezug auf AIDS. Wo steht man da vielleicht jetzt durch Corona, 2,5 Jahre seit Ausbruch der Pandemie?
Genau, uns liegen ja die aktuellen RKI-Zahlen vor, die aktuellen Infektionszahlen, die immer geschätzt werden auf Basis der gemeldeten Diagnosen, Neudiagnosen. Da wird eine Stagnation festgestellt. Das heißt, das klingt erstmal relativ erfreulich. Also wir haben wie im Vorjahr 1800 Neuinfektionen hierzulande. Aber das RKI sagt auch, die Zahlen können trügerisch sein, denn viele Testangebote waren nicht zugänglich. Auch hier in Halle, das Gesundheitsamt, was ja eben auf HIV testet, war, ich glaube, ein gutes halbes Jahr nicht zu erreichen. Das heißt, wir waren die einzige Teststelle. Die Testbereitschaft sinkt natürlich auch. Das heißt, die Hürde, einen HIV-Test zu machen, ist für viele Menschen eh schon groß genug. Und wenn man dann eben noch sich in der Corona-Pandemie befindet, wagt man den Gang in so eine Teststelle vielleicht noch viel weniger. Das heißt, wahrscheinlich sind viele Infektionen gar nicht festgestellt worden. Deswegen glauben wir, und das RKI sagt das eben auch, die Zahlen sind trügerisch und wahrscheinlich werden die sehr viel größer sein.
Das kann dann unter Umständen zum Problem werden, einen Test erst sehr spät zu machen. Und das wird jetzt auch von Beratungsstellen als Problem auch formuliert, eben sehr spät erkannte Infektionen. Ja, wie kann dem da vorgebeugt werden? Beziehungsweise auch, was ist denn in dem Fall, dass man selbst einen sehr späten Test erst macht?
Genau, also so ein später Test bedeutet ja einerseits für die Person selbst, dass da natürlich teilweise irreparable Folgeschäden entstehen können, gesundheitliche. Und natürlich hat das auch auf das epidemiologische Geschehen einen Einfluss. Denn die Menschen, die nichts von ihrer Infektion wissen, sind natürlich in der Regel die, die die Infektion eben auch weitertragen. Das heißt, dadurch kann natürlich auch letztendlich wieder die Infektionszahl steigen und das kann sich natürlich wieder zum Problem entwickeln. Was kann man dagegen machen? Das RKI und die Deutsche AIDS-Hilfe meinen, man sollte zielgruppenspezifische Testangebote ausweiten. Wir haben gerade bei intravenös drogengebrauchenden Menschen eine hohe Infektionszahl. Die Budgetierung und Finanzierung von Drogenberatungsstellen und von AIDS-Hilfen, die in dem Bereich arbeiten, geht seit Jahren zurück. Das heißt, da könnte man eben entsprechende Testangebote schaffen. Dort könnte man Spritzentauschprogramme auf den Weg bringen. Das sind alles Maßnahmen in dem Bereich, die dort gefordert werden. Und ganz allgemein, und das gilt gerade für so Flächenländer wie Sachsen-Anhalt, sollten mehr Testangebote geschaffen werden. Also wir haben zwar die regionalen Gesundheitsämter und die ganzen 2 AIDS-Hilfen in Sachsen-Anhalt, aber das ist halt nicht genug, weil, wie gesagt, die Hürde ist eh schon groß genug und wenn man dann noch kilometerweit fahren muss, dann lässt man das mit dem HIV-Test eben dann häufig auch einfach sein.
Was macht denn eigentlich die Arbeit der AIDS-Hilfe Halle so aus, wenn es auch darum geht, ihr mit einer weiteren seid irgendwie für ganz Sachsen-Anhalt dann die AnsprechpartnerInnen, wie versucht ihr dem irgendwie gerecht zu werden?
Also unser Aufgabenspektrum ist relativ breit. Also einerseits sind wir natürlich eine ganz klassische Beratungsstelle. Die Menschen können zu uns kommen, die können uns anrufen, die können uns E-Mails schreiben, mit Sorgen, Problemen, Fragen. Da stehen wir bereit. In dem Zusammenhang führen wir eben auch HIV-Schnelltestungen durch. Schnelltestungen heißt, man bekommt von uns sofort das Ergebnis eben auch. Das heißt, man muss eben nicht noch warten, bis das Labor das Ergebnis eben zurücksendet. Dadurch haben wir auch durchaus Menschen, die spontan vorbeikommen und einen Test machen. Und da kommt es durchaus auch vor, dass dann ein reaktives Testergebnis kommt und wir den Menschen dann eben leider in dem Moment das Testergebnis übermitteln müssen, aber den Menschen kann dann eben geholfen werden tatsächlich. Wir machen auch Präventionsarbeit, zielgruppenspezifisch. Also ich beispielsweise mache Präventionsarbeit für schwule, bisexuelle und queere Männer, gehe dort auf Partys, gehe an die Orte der sexuellen Begegnung, wie es immer so abstrakt heißt. Meine Kollegin geht in Schulen. Das heißt, wir haben da so ein breites Angebot an Präventionsmaßnahmen und wir sind nicht zuletzt natürlich auch ein politischer Interessenvertretungsverein und ein politischer Akteur in der Zivilgesellschaft. Das heißt, wir organisieren den CSD zum Beispiel mit und wir versuchen die Öffentlichkeit vorteilsfrei über HIV und AIDS aufzuklären.
Du hast ja eingangs schon gesagt, das ist nach wie vor ja eine große Aufgabe, vorurteilsfrei über HIV und AIDS aufzuklären, da die Vorurteile noch sehr groß sind und Diskriminierung gegenüber HIV-positiven Menschen und AIDS-Erkrankten auch noch vorhanden ist und Stigmata, die es da nach wie vor gibt. Kannst du da vielleicht so Beispiele nennen, wo ihr das auch noch ganz klar beobachtet?
Mhm. Genau, das beobachten wir in unserer alltäglichen Arbeit, aber im letzten Jahr ist auch eine Studie erschienen, die Positiven Stimmen 2.0 von der Deutschen AIDS-Hilfe und dem Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena, wo dort eben Diskriminierungserfahrungen erforscht wurden. Und die Studie zeigt, das ist für uns eben wenig überraschend, aber jetzt hat man schwarz auf weiß noch einmal, dass eben Menschen mit HIV letztlich alltäglich Diskriminierung erleben. Eine Franziska Borkel, eine HIV-positive Aktivistin aus Berlin, hat das mal als Alltagserniedrigung bezeichnet. Und ich finde das ziemlich treffend. Das heißt, man erlebt beispielsweise im Sex- und Beziehungsleben häufig sexuelle Zurückweisungen. Viele Menschen mit HIV meiden deswegen auch Sex nach wie vor. Sie fühlen sich schuldig, sie haben Angst, Menschen zu infizieren, obwohl sie wissen, dass sie unter Therapie gar nicht mehr infektiös sind. Trotzdem ist die Angst eben noch da. Im Gesundheitswesen ist die Diskriminierung nach wie vor unfassbar groß. Also da, wo man meinen müsste, Menschen sollten gut aufgeklärt sein und dort sollte keine Diskriminierung stattfinden, findet sie gehäuft statt. Das heißt, Ärzte verweigern die Behandlung, es werden übermäßige Hygienemaßnahmen getroffen, Menschen werden in Einzelzimmer gesteckt, man bekommt nur Randtermine beim Zahnarzt. Das sind alles ganz typische Beispiele, die bei Menschen mit HIV, wie gesagt, alltäglich vorkommen. Und das macht natürlich auch einfach was mit einem, weil dann natürlich die entsprechende Stigmatisierung auch verinnerlicht wird.
Dabei würde man annehmen, dass gerade im Gesundheitswesen eine höhere Aufklärung über HIV und AIDS vorherrschend sein sollte, als ja vielleicht auch im Rest der Gesellschaft. Vielleicht auch um auf so einen Bereich von Diskriminierung auch zu schauen, macht die AIDS-Hilfe Sachsen heute anlässlich des Welt-AIDS-Tags auch nochmal darauf aufmerksam, dass es bis heute Realität ist, dass Menschen mit einem HIV-positiven Status im Polizeidienst in Sachsen ausgeschlossen sind. Und dies kommt in Deutschland ja einem eigentlich nicht existenten Berufsverbot für Menschen mit HIV gleich. Kennst du da auch noch weitere Beispiele? Beziehungsweise ja, wie ist das da auch so zu bewerten, wenn so Ausübung von Berufen dadurch einfach auch nicht möglich wird? Fall von Diskriminierung, den man eigentlich auch vors Gericht bringen müsste?
Ja, tatsächlich, da wird auch einiges getan. Also ich weiß, dass die Deutsche AIDS-Hilfe da seit einigen Jahren dran ist und auch wir hatten einen ähnlichen Fall. Also wir sind da auch dran tatsächlich. Ich glaube, das gibt es mittlerweile in so ziemlich jedem Bundesland. Grundsätzlich können Menschen mit HIV in jedem Berufszweig arbeiten. Also da gibt es überhaupt gar keine Einschränkungen. Das wird auch von Gerichten tatsächlich immer wieder bestätigt. Ich weiß von einem Fall im Feuerwehrdienst, in dem durchgesetzt wurde, dass eine Person tatsächlich zugelassen werden konnte, obwohl eben der Diensthabende meinte, das geht nicht. Aber die Polizei, genau, die sperrt sich da seit einiger Zeit dagegen. Das ist wohl auch von der Bundesinnenministerkonferenz erstmal so gut geheißen worden, dass da eben Menschen mit HIV jetzt nicht arbeiten dürfen. Aber wie gesagt, da sind wir nach wie vor dran, denn es gibt wirklich überhaupt gar keinen Grund, weshalb eine Person im Polizeidienst nicht arbeiten könnte, wenn sie HIV hat. Also weder, weil sie nicht leistungsfähig genug ist, noch weil da irgendwie eine Infektionsgefahr, ein Risiko für andere besteht.
Mhm. Du hast ja schon gesagt, unter Therapie besteht keine Infektionsgefahr für andere mehr. Das scheint ja auch so, dass nach wie vor auch nicht genug Wissen darüber vorhanden ist, was eine Therapie bei HIV-positiven Menschen auch wirklich ermöglicht und wie ein Leben damit für einen selbst, aber auch andere schützend auch wieder möglich wird. Wo ist denn da der Stand und wie kommt man vielleicht auch hin, dass da auch mehr Leute davon wissen?
Genau, das ist tatsächlich eine Tatsache, die nur 20% der deutschen Bevölkerung wissen. Das ist schon doppelt so viel wie vor einigen Jahren, als die Deutsche AIDS-Hilfe ihre Wissen verdoppeln Kampagne gestartet hat, um genau diese Botschaft in die breite Bevölkerung zu tragen. Das heißt, die Kampagnen haben da schon einiges bewirkt, aber nach wie vor wissen Menschen nicht, dass man heutzutage mit HIV sehr gut leben kann. Das heißt, in der Regel ist es so, dass man mit der Therapie jeden Tag eine Tablette nimmt und dann hat man kaum noch gesundheitliche Einschränkungen. Man kann auch Sex ohne Kondom haben, ohne befürchten zu müssen, die andere Person anstecken zu müssen, denn HIV ist unter Therapie nicht mehr übertragbar, egal unter welchen Umständen, egal in welchen Situationen. Das heißt, man kann im Grunde genommen, wenn man diagnostiziert ist und unter Therapie ist, ein ganz normales Leben führen wie Menschen ohne HIV auch. Da gibt es überhaupt gar keine Einschränkungen und das ist erfreulich, aber ja, das wissen viel zu wenige Menschen.
Vielleicht auch dieses Nichtwissen, ist das auch ein Teil dessen, dass es dann ein HIV-Test immer noch auch so sehr mit Stigmata belegt ist, schlecht zugänglich, nicht in der Fläche vorhanden, wie es den bräuchte, ist das was, was man normalisieren müsste, auch so einen Test einfach für ja, jeden und jede als vielleicht so ein Standardvorsorgeangebot?
Ja, genau. Also viele Menschen wissen das nicht und das merken wir auch in unseren Testungen selbst, wenn Menschen sagen, ja, ich habe das ewig vor mir hergeschoben. Und wenn man dann eben sagt, weißt du denn, was das bedeuten würde, wenn das Ergebnis jetzt reaktiv wäre, wenn es ein positives Ergebnis wäre? Und das wissen viele Menschen nicht. Und wenn Menschen das wüssten, genau, dann fände ich es auch durchaus praktikabel, dann zum Beispiel ein Vorsorgeangebot zu schaffen. Also ich finde es immer noch grundlegend notwendig und wichtig, dass Menschen natürlich ihre Einstimmung geben müssen für einen HIV-Test, denn das findet zum Beispiel bei Einstellungsuntersuchungen oft nicht statt und das ist nicht legal. Aber wenn zum Beispiel eine Vorsorgeuntersuchung jedes Jahr ein Test angeboten werden würde vom Arzt oder müsste, das wäre durchaus schon ein Gewinn, weil das würde der Prävention schon absolut zuträglich sein und natürlich für die Menschen, die eben eine unerkannte HIV-Infektion auch haben und damit leben müssen und dann eben im schlimmsten Fall irgendwann eine Spätdiagnose haben.
Zum heutigen Welt-AIDS-Tag haben auch Hilfsorganisationen ja sich mit, ich sag mal, einem Wunsch oder einer Forderung an die Öffentlichkeit gewandt, dass eine HIV-Infektion als eine chronische Erkrankung gelten soll, wie beispielsweise Diabetes ein ist. Was würde sich denn dadurch ändern?
Ich glaube, das Stigma würde einfach dadurch verschwinden, denn mit einer Diabetes kann man nicht so gut leben wie mit HIV. Das überrascht immer sehr viele, wenn man das so klar formuliert, aber es ist tatsächlich so. HIV, dadurch, dass es eben mit einem unmoralischen Lebensstil verknüpft ist, mit meinetwegen mit Homosexualität oder mit einer Sexualität, die als nicht normal angesehen wird, da ist ein ganz großes Stigma, obwohl es das nicht haben müsste. Also wir sagen ja immer, Geschlechtskrankheiten gehören zum Sex wie der Schnupfen zum Winter. Das kann durchaus vorkommen. HIV ist natürlich da das krasseste Beispiel, weil es natürlich auch nicht heilbar ist, im Gegensatz zu so einem Tripper oder so. Aber letztlich kann man eben auch oder sollte HIV auch normalisieren, enttabuisieren und dann wären eben die Hürden zum Beispiel beim Test nicht so groß, dann wäre wahrscheinlich auch die Diskriminierung nicht so groß und deswegen sollte dann eine Normalisierung stattfinden.
HIV enttabuisieren und normalisieren durch auch Prävention und Aufklärung, das ist das, was sich die AIDS-Hilfen ja auch vornehmen, was eure Arbeit auch ausmacht. Und gerade heute zum Welt-AIDS-Tag ist da ja nochmal ein Stück mehr Aufmerksamkeit als sonst auf auch eure Arbeit gelegt. Und dieser Welt-AIDS-Tag steht heute unter dem Motto Anders als du denkst. Wie beteiligt ihr als AIDS-Hilfe Halle euch denn daran?
Genau, also wir haben im Rahmen genau dieser Kampagne der Deutschen AIDS-Hilfe und der Deutschen AIDS-Stiftung und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung eine Videokampagne gestartet, die heißt Positive Stimmen hören, Diskriminierung beenden. Kann man bei uns auf dem YouTube-Kanal, aber auch auf Instagram dann heute auch sehen und dort stellen wir die Ergebnisse der eben benannten Studie Positive Stimmen 2.0 vor, weil wir glauben, dass eben genau diese Ergebnisse, diese krasse Diskriminierung, die Menschen mit HIV noch tagtäglich erleben, viel mehr bekannt sein müsste und diese Ergebnisse sollten wirklich Verbreitung finden und wir als Team, das heißt wir als vierköpfiges Team der Beratungsstelle, stellen die wichtigsten oder für uns zentralen Ergebnisse vor und rufen dazu auf, diese Diskriminierung zu beenden.